Liebe Zuschauer, ich freue mich, heute wieder ein Stück im Johannesevangelium mit euch durchgehen zu können. Und zwar auch im Johannesevangelium Kapitel 8, und zwar so mehr zum letzten Teil. Ich würde aber gerne am Anfang etwas erzählen, was mich fasziniert hat, weil es eine unheimlich gute Illustration ist. Und zwar gab es in den USA im Süden ein großes Problem. Dort wurden immer wieder Bodenerosionen festgestellt. Von den Banketten neben der Straße wurde der ganze Dreck auf die Straße hinuntergespült und man konnte kaum noch fahren. Der ganze Boden verschwand, das ganze Wichtige, dass Pflanzen wachsen konnten, der Nährstoff, alles wurde ausgewaschen. Da hatten sie eine tolle Idee. Sie kannten eine Pflanze, die richtig kräftig das Erdreich festhält, die total sparsam ist, nicht sehr viel braucht. Und das war eine Pflanze, die sie aus Japan eingeführt haben, namens Kutsu. Sie haben die Bevölkerung gebeten, sie haben die Landwirte gebeten, sie haben alle Leute gebeten und haben gesagt, pflanzt diese Pflanzen ein, damit der Boden nicht mehr weggewaschen wird, wir nicht die Bodenerosion haben, damit die Nährstoffe festgehalten werden. Und die Leute haben überall gepflanzt, gepflanzt, gepflanzt. Und sie wuchs, diese Pflanze. Und sie wuchs. Und sie wuchs viel mehr, als die Leute gedacht hatten. Denn sie hatten leider nicht bedacht, dass es in den Staaten keine Fressfeinde für diese Pflanze gab. Auch keine Bakterien oder Viren, die diese Pflanze angegriffen hätte. Und so wuchs sie immer munter weiter. Kutsu wächst jeden Tag etwa 30 Zentimeter. Jeden Tag. Das bedeutet, Kutsu wächst in einer Woche glatt 2,10 Meter. Der Zollstock ist 2 Meter lang, 10 Zentimeter muss man sich einfach noch dazu denken. 2 Meter und 10 Zentimeter. Das heißt, wenn man die erste Woche zusieht, ist Kutsu so lang geworden. In der zweiten Woche ist Kutsu so lang geworden. In der dritten Woche und so weiter. Die armen Menschen wurden überhaupt nicht mehr Herr dieser Pflanze. Sie haben angefangen, haben versucht, das wieder rauszureißen. Das funktionierte nicht. Kutsu ist so gut verwurzelt im Boden, man bekommt das nicht raus. Und wenn man dann anfängt zu schneiden, dann wird die Pflanze noch kräftiger und treibt noch stärker aus. Man konnte zusehen, wie die ganzen Wälder neben der Straße alle mit Kutsu überwachsen sind. Man konnte zusehen, wie leerstehende Häuser mit Kutsu überwachsen wurden und nur noch wie grüne Hügel aussehen. Wer Lust hat, kann gerne mal im Computer Kutsu eingeben und auf Bilder klicken. Es kommen haufenweise Bilder von Kutsu. Für mich ist das ein ungeheurer, gutes Bild und eine gute Illustration für Sünde an sich. Sünde steckt ganz tief in uns drin. Und es gibt hier auf der Welt keine Fressfeinde dafür. Diese Sünde ist da und wir können sie nicht mehr herausreißen. Sie geht einfach nicht weg. Wir brauchen dafür Gott und Jesus Christus. Und dieses Kutsu, diese Sünde in uns, treibt wirklich ganz außerordentliche Blüten. Es ist unglaublich, wozu es Menschen gebracht hat und was für Leid es in diese Welt gebracht hat. Als kleiner Junge, da bin ich mit meinen Eltern oft im Auto unterwegs gewesen und vor allem zum Beispiel auf Urlaubsreisen lief die ganze Zeit immer irgendetwas, nicht im Radio, sondern mit Kassetten oder anderen Dingen, die eben sie mitgenommen haben. Und es waren immer so die aktuellen Hits gewesen von damals. Und als Junge fand ich das auch ganz lustig. Und da war ein Lied mit dabei von 1970 von Chris Roberts. Da habe ich mir als Junge noch gar keine Gedanken gemacht. Heute, wenn ich diesen Text höre, dann denke ich ganz anders drüber als damals. Ich singe nicht besonders gut, aber ich würde gern ganz kurz versuchen, so etwas viral zu werden und diesen Schnulzensong ein wenig in euer Ohr hineinbringen, weil das auch sehr gut als Illustration für den ganzen Rest dient, was wir uns dann in Johannes 8 anschauen werden. Er hatte gesungen, ich bin verliebt in die Liebe, das ist okay für mich. Ich bin verliebt in die Liebe. Und wisst ihr, wie dieser Text weitergeht? Und vielleicht auch in dich. Ich habe mir als Junge nichts dazu gedacht. Aber wenn ich heute diesen Text höre, dann stehen mir die Haare zu Berge. Ich bin verliebt in die Liebe, ist pur egoistisch. Ich will ein tolles Gefühl haben. Und mein Gegenüber soll mir einfach verhelfen, dieses tolle Gefühl zu haben. Ich bin in die Liebe verliebt, aber nicht in meinen Partner. Das ist überhaupt nicht gut. Ich habe in meiner Zeit als Prediger vor allem einen Haufen Gespräche gehabt mit Leuten, die zusammengelebt haben, verheiratet waren, die, bevor sie geheiratet hatten, ein ganz anderes Bild von ihrem Partner hatten. Sie haben oft genug sehr schnell ernst gemacht, haben sehr schnell geheiratet. Und als sie dann verheiratet waren, hatten sie gemerkt, dass ihr Partner völlig anders ist. Er ist anders als ihr Bild von dem Partner. Sie hatten ein tolles Gefühl gehabt. Ich nenne es mal so halb jugendlich, sie waren verknallt ineinander. Das Gefühl war so toll. Ich möchte dieses Gefühl behalten. Aber sie hatten sich einfach nicht genügend Zeit genommen, wirklich den Partner kennenzulernen. Als sie dann verheiratet waren, merkten sie, hoppla, der Partner ist völlig anders, als ich es mir vorgestellt habe. Und das, was eigentlich ein Geschenk aus dem Himmel ist, kann dann wirklich zur Hölle werden, hier auf Erden. Wenn man nicht vorher wirklich drum gebetet hat und wirklich den Partner kennengelernt hat, mit dem man dann das ganze Leben verbringen möchte. So wie die, die in die Liebe verliebt sind, so scheint es auch zu sein bei den Gesprächspartnern Jesu Christi im zweiten Teil des Johannesevangeliums Kapitel 8. Sie haben ein ganz besonderes Bild und spezielles Bild von Jesus Christus gehabt. Aber das Bild, was sie gehabt haben, hatte mit Jesus überhaupt nichts zu tun. Es lag ganz weit neben der Realität. Und Jesus Christus mit seiner Antwort, die er dann gegeben hat in diesem Kapitel, für mich eine der krassesten Antworten, die überhaupt je gegeben hat, lag ganz weit neben dem, was wir heute Political Correctness nennen. Ich möchte euch einladen, mit mir zusammen einen längeren Abschnitt zu lesen. Ihr könnt natürlich auch gerne zuhören. Ich nehme ausnahmsweise hier die Hoffnung für alle, weil sie sehr gut flüssig das Ganze beschreibt und eigentlich auch den Punkt trifft. Johannes Evangelium, Kapitel 8, Verse 30 bis Vers 47. Nach diesen Worten glaubten viele an Jesus. Zu diesen Juden, die nun an ihn glaubten, sagte Jesus: Wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch befreien. Aber wir sind Nachkommen Abrahams und niemals Sklaven gewesen, wandten sie ein. Wovon sollten wir eigentlich befreit werden? Jesus erwiderte ihnen: Eins ist sicher, jeder, der sündigt, ist ein Gefangener der Sünde. Ein Sklave kann sich nicht darauf verlassen, dass er immer in dem Haus bleibt, in dem er arbeitet. Dieses Recht hat nur der Sohn der Familie. Wenn euch also der Sohn Gottes befreit, dann seid ihr wirklich frei. Ich weiß natürlich auch, dass ihr Nachkommen Abrahams seid. Und trotzdem wollt ihr mich töten, weil ihr meine Worte ablehnt. Ich spreche von dem, was ich bei meinem Vater gesehen habe. Und ihr handelt danach, was ihr von eurem Vater gehört habt. Unser Vater ist Abraham, erklärten sie. Nein, widersprach ihnen Jesus. Wenn es wirklich so wäre, würdet ihr auch so handeln wie er. Weil ich euch die Wahrheit sage, die ich von Gott gehört habe, wollt ihr mich töten. Das hätte Abraham nie getan. Nein, ihr handelt genau wie euer Vater. Unsere Mutter ist doch schließlich keine Dirne, wandten sie ein. Wir haben nur einen Vater, Gott selbst. Doch Jesus entgegnete ihnen: Wenn es tatsächlich so wäre, dann würdet ihr mich lieben. Denn ich komme ja von Gott zu euch, in seinem Auftrag und nicht aus eigenem Entschluss. Aber ich will euch sagen, weshalb ihr mich nicht versteht, weil ihr meine Worte überhaupt nicht hören könnt. Denn ihr seid Kinder des Teufels und deshalb handelt ihr so, wie es eurem Vater gefällt. Der war schon von Anfang an ein Mörder und ein Feind der Wahrheit. Die Lüge gehört zu seinem Wesen, denn er ist der Lügner schlechthin, ja der Vater der Lüge. Mir aber glaubt ihr nicht, weil ich die Wahrheit sage. Oder kann mir einer von euch auch nur eine einzige Sünde nachweisen? Demnach müsstet ihr mir doch glauben, wenn ich euch die Wahrheit sage. Denn wer Gott zum Vater hat, der versteht, was Gott sagt. Ihr aber habt Gott nicht zum Vater und deshalb versteht ihr auch seine Worte nicht. Das ist ein ganz böses Geschehen. Die Menschen, die hier Jesus zugehört und mit ihm diskutiert haben, bei denen war die Sünde so fest verhaftet, dass sie blind gemacht hat gegenüber dem Erlöser, dem Messias. gegenüber demjenigen, auf den sie schon seit Hunderten von Jahren warten und immer wieder verkündigt haben, dass er kommen würde. Sie konnten ihn nicht erkennen, von der Sünde vollständig geblendet. Sie waren verliebt in einen Gott. Sie waren verliebt in einen Messias, den es überhaupt nicht gab. Es gab ihn nur in ihrer Fantasie. Ihre ganze Vorstellung und die ganze Vorstellungswelt und die Philosophie, die sie drumherum aufgebaut haben, hinderte sie daran, Jesus Christus wirklich zu erkennen. Und es kam zu diesem Schlagabtausch, der wirklich drastisch ist. Kinder des Teufels, nannte Jesus sie. Ja, in dieser Welt gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich gehöre zu Jesus Christus, zu Gottes Seite, oder ich bin automatisch auf der Seite des Gegenspielers. Zwischendrin gibt es nichts, nur ein Entweder-Oder. Kommen wir mal zuerst direkt auf uns. Wir kommen alle aus einer ganz bestimmten Kultur. Wir haben alle eine ganz individuelle Prägung. Wenn wir in einer christlichen Gemeinde groß geworden sind, dann haben wir auch die Prägung einer ganz bestimmten christlichen Tradition, die über Jahre hinweg immer weiter Einfluss auf uns genommen hat, ein Teil von uns wurde. Jeder von uns hat eine eigene Persönlichkeit, seinen eigenen Charakter und seine eigenen Wünsche. Jegliche dieser Prägungen bedeutet aber, dass es eine Herausforderung darstellt, alles so zu erkennen innerhalb der Bibel, wenn es darum geht, die Kultur zu verstehen, in der die jeweilige Bibelstelle spielt. Die individuelle Persönlichkeit oder Prägung von Personen zu verstehen, um die es in dieser Geschichte geht, die wir gerade lesen. Nicht unsere eigene Tradition hineinzulesen, nicht die eigenen Wünsche, die wir haben, nicht das eigene Bild, was wir uns aufgebaut haben, vielleicht um unsere schönen religiösen Gefühle zu pushen. Es ist eine Herausforderung, wirklich zu lesen, was hier drinnen steht. Und da gibt es auch ein ziemlich drastisches, herausforderndes Zitat von Ellen White aus Ruf an die Jugend, Seite 163. Hört genau zu, was sie hier schreibt. Es ist fast unmöglich, das wirklich umzusetzen, was sie schreibt. Es geht wirklich nur durch die Hilfe des Heiligen Geistes. Ich lese einmal dieses Zitat vor. Sie schreibt: Trennt euch vor Beginn eures Bibelstudiums von vorgefassten Meinungen und übernommenen oder anerzogenen Ideen. Ihr werdet niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, wenn ihr die Bibel nur zur Rechtfertigung eurer eigenen Ideen erforschen wollt. Gebt diese auf und fragt mit demutsvollem Herzen danach, was euch der Vater im Himmel zu sagen hat. Setzt euch als bescheidene Wahrheitssucher zu Jesu Füßen und lernt von ihm. Lest die Bibel nicht im Licht eurer bisherigen Meinungen. Sucht vielmehr sorgfältig und unter Gebet mit einem vorurteilsfreien Sinn. Wenn ihr beim Schriftstudium zur Überzeugung kommt, dass eure Lieblingsmeinungen nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmen, dann versucht nicht, die Schrift eurer Meinung anzupassen. Unterstellt eure Meinung oder eure Meinungen vielmehr dem Schriftwort. Duldet nicht, dass das, was ihr früher geglaubt oder getan habt, euren Verstand beherrscht. Zitat Ende. Das ist drastisch und das ist wirklich schwer. Das, was wir seit Kind auf erlebt haben, prägt uns und bringt uns in eine bestimmte Richtung, auch zu denken und Dinge zu verstehen, die wir lesen oder auch die wir hören. Für die normale Kommunikation miteinander, wenn man miteinander redet, gilt der Rat des aktiven Zuhörens, wirklich auf den anderen zu hören und verstehen wollen, was er meint. Es wird empfohlen, in Gedanken das noch einmal zu wiederholen, was der andere gesagt hat, damit man es wirklich verstanden hat. Möglicherweise kann man es sogar noch mal laut aussprechen. Denn oft genug habe ich selber auch erlebt, dass man völlig aneinander vorbeiredet. So habe ich ein Gespräch gehabt unter insgesamt 8 Augen, und ein Gesprächspartner hat immer wieder etwas geantwortet, was überhaupt nicht zu dem gepasst hat, was ich oder jemand anders gesagt hatten. Ich habe die Person dann gebeten, wiederhole doch bitte, was ich eben gesagt habe. Dann hat er da gesessen und mich mit blanken Augen angeschaut. Es ist wirklich nicht so einfach oft, genau zu hören, was das Gegenüber sagt und was es meint, Aber es ist wichtig für die Kommunikation, damit man sich versteht und damit man nicht irgendeinem Bild hinterherrennt, was gar nicht wirklich existiert. Das Gleiche gilt auch, wenn wir Jesus zuhören beim Bibelstudium. Genau hinhören und genau lesen. Mit Ausdauer den Text im Zusammenhang studieren, damit wir wirklich verstehen, was gemeint ist. Das ist nämlich in Bezug auf unsere Beziehung zu Jesus Christus lebenswichtig. Es geht schließlich um unsere Erlösung. Wenden wir den Blick aber mal in die Zeit des Alten Testaments und auch des Neuen Testaments. Dieses Phänomen, was wir eben bei den Gesprächspartnern mit Jesus erlebt haben, gibt es immer wieder in der Bibel. Und ich möchte mir gerne mit euch einmal anschauen, wie oft es vorkommt, dass es in der Bibel eine Art selbstgestrickte Religion gibt. Menschen, die sich voll für Nachfolger Jesu Christi halten oder Anbeter Gottes, aber es in Wirklichkeit überhaupt nicht sind. Einfach, weil sie ein vollkommen falsches Bild von Gott haben. Da gibt es zum Beispiel den Text in Matthäus Kapitel 7. Wer möchte, kann das gerne mit aufschlagen. Matthäus Kapitel 7 und dort die Verse 21 bis 23. Das ist ziemlich am Ende der Bergpredigt. Dort sagt Jesus das Folgende. Es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen böse Geister ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch noch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Das ist wirklich bitter. Sie waren absolut überzeugt, voll im Namen Jesu zu handeln. Sie scheinen übernatürliche Dinge erlebt zu haben, was ihren Glauben noch verstärkt hat. Wir folgen Jesu nach. Aber sie taten es nicht. Und Jesus gibt hier auch bekannt, was das Gegenmittel ist und worum es geht. Nämlich den Willen tun von ihm und dem Vater. Aber diesen Willen muss man erkennen können oder erkennen wollen. Ganz ähnlich ist es ja auch mit den 10 Jungfrauen aus Matthäus Kapitel 25. Da sind 10 Nachfolger Jesu Christi, 10 Leute aus der Gemeinde. Sie warten darauf, dass der Bräutigam kommt, so wie die Adventgemeinde und alle, die in der Adventgemeinde sitzen. Wir warten darauf, dass Jesus Christus wiederkommt. Und sie haben ihre Lampen vorbereitet und wollen dann mit dem Festzug einziehen, dorthin, wo das große Festmahl stattfindet. Ja, der Bräutigam kommt, die ganzen Jungfrauen, die eingeschlafen sind, wachen auf, 5 machen ihre Lampen an und die anderen finden und stellen fest, kein Öl da. Öl, Symbol für den Heiligen Geist. Und hinterher stehen sie vor der Tür und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Wie böse ist das und wie schlimm, wenn man in der Gemeinde sitzt, offiziell Nachfolger Jesu ist, auf seine Wiederkunft wartet und dann vor der Tür steht, weil man Jesus gar nie wirklich gekannt hat und weil man nie wirklich erfüllt war mit dem Heiligen Geist. Auch im Alten Testament gibt es eine ganze Reihe von diesen Begebenheiten. Eigentlich ist die ganze Bibel voll davon. Leider ist sie voll davon. Da haben wir Kain und Abel. Beide führen einen Gottesdienst durch. Abel im Sinne von dem, wie Gott das möchte, Kain einen selbstgestrickten Gottesdienst. Das Opfer von Abel wird angenommen, das Opfer von Kain nicht. Gott kann es nicht annehmen, weil ein menschliches, sündiges Opfer niemals zur Erlösung führen kann. Eine weitere Beschreibung befindet sich in Jesaja Kapitel 1. Dort geht es auch um Gottesdienst, prächtigen Gottesdienst, Tempelgottesdienst. Aber das, was geschrieben steht, ist leider ziemlich drastisch und sehr übel. Da steht in Jesaja Kapitel 1, die Verse 10 bis 17, Höret des Herrn Wort, ihr Herren von Sodom. Nimm zu Ohren die Weisung unseres Gottes, du Volk von Gomorra. Was soll mir die Menge eurer Opfer, spricht der Herr. Ich bin satt der Brandopfer von Widdern und des Fettes von Mastkälbern. Ich habe kein Gefallen am Blut der Stiere, der Lämmer und der Böcke. Wenn ihr kommt zu erscheinen vor mir, wer fordert denn von euch, dass ihr meinen Vorhof zertretet? Bringt nicht mehr da so vergebliche Speisopfer. Das Räucherwerk ist mir ein Greuel. Neumond oder Sabbate, wenn ihr zusammenkommt, Frevel und Festversammlung mag ich nicht. Meine Seele ist Feind euren Neumonden und Jahresfesten. Sie sind mir eine Last, ich bin's müde, sie zu tragen. Und wenn ihr auch eure Hände ausbreitet, verberge ich doch meine Augen vor euch. Und wenn ihr auch viel betet, höre ich doch nicht auf euch, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht euch, reinigt euch, tut eure bösen Taten aus meinen Augen. Lasst ab vom Bösen, lernet Gutes tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schaffet den Weisen Recht und führet der Witwen Sache. An einer anderen Stelle im Buch Amos spricht er davon, tu weg von mir das Geplärr deiner Lieder. Genau das, was Christen heute auch gerne lieben, schön singen zur Ehre von Gott. Es ist eine herrliche, warme Atmosphäre in der Gemeinde. Es macht solche Freude, Gott zu loben. Die Menschen hier im Tempel, es gab extra Vorsänger, die richtig ausgebildet waren. Es waren Melodien, wunderbar, vom Feinsten, wunderschön zu hören, diese Lieder. Und es war doch keine Anbetung Gottes. Sie beteten etwas an, was sie nicht kannten. Sie beteten ein Bild an, was sie im Kopf hatten, was aber nicht wirklich Gott war. Sie lebten im Gottesdienst und lobten Gott und im Leben außerhalb taten sie Dinge, die Gott einfach nicht wollte. Sie hatten ihr eigenes Herz nicht wirklich Gott gegeben. Sie waren nicht wirklich bekehrt. Und so gab es eine Trennung zwischen ihnen und Gott. Und all die schöne Feier, der schöne Gottesdienst und die ganzen Loblieder haben überhaupt nichts gebracht. Sie brachten sie keinen Millimeter näher zu Gott. Gott würde gerne hören. Er würde gerne ihre Gebete hören. Aber die Voraussetzung dafür ist, dass sie von ihren Sünden lassen. Eigentlich ganz ähnlich wie das, was Jesus zu der Sünderin gesagt hat, was im Johannesevangelium kurz vorher kam, zu der Ehebrecherin. Sündige hinfort nicht mehr. Oder das, was Paulus gesagt hat zu den Menschen, die fragten, was sie tun sollten, als sie vom Heiligen Geist ergriffen wurden am Pfingsttag. Er sagte, Metanoia, bekehrt euch, kehrt um. Sünde trennt von Gott. Es ist wichtig, dass wir genau zuhören und verstehen, wer Gott wirklich ist. Ansonsten rennen wir in eine ganz üble Richtung. Ich möchte gerne einen Text lesen, der für den normalen deutschen Leser meistens nicht zu verstehen ist, und zwar Jesaja Kapitel 28, die Verse 9 und 10. Jesaja spricht zum Volk, Jesaja ist der berufene Prophet von Gott, und er spricht natürlich auch zu den Obersten des Volkes und zu denen, die meinten, dass sie alles schon kennen, die Schriftgelehrten. Und hier kommt eine Antwort der Schriftgelehrten auf das, was Gott durch Jesaja ihnen sagen möchte, und sie mimen Betrunkene nach. Ich lese mal die beiden Texte. Dort steht, wen, sagen sie, will der denn Erkenntnis lehren? Wem will er Offenbarung zu verstehen geben? Denen, die entwöhnt sind von der Milch, denen, die von der Brust abgesetzt sind? Zavlazav, Zavlazav, Kavlakav, Kavlakav, hier ein wenig, da ein wenig. Sie spielen betrunken und sie spielen mit hebräischen Worten, die dann hier in dieser Art im Deutschen wiedergegeben werden. Das, was man hier liest, würde, wenn man sich die Fragmente anschaut im Hebräischen, am ehesten bedeuten Gebot für Gebot, Vers für Vers. Teilweise wird auch übersetzt Vorschrift für Vorschrift, Vers für Vers, Gebot für Gebot. Worüber machen Sie sich lustig? Sie machen sich genau über den Weg lustig, den Gott für uns gegeben hat. Den Propheten des Alten Testaments und auch anderen Menschen hat er immer wieder gesagt, schreibe auf. Mose begann zu schreiben, Josua hat fortgeführt die Geschichtsschreibung, später hat Esra geschrieben, Könige und Chronik. Zu lesen, was festgeschrieben ist, ist ganz wichtig. Denn was wir nur einfach mündlich weitergeben, das vergessen wir heute häufig gerne und es wird sehr schnell entstellt und es kommen die urigsten und spannendsten Geschichten heraus. Aber was für Gott ganz wichtig ist und für uns, ist genau das geschriebene Wort. Und zwar genau das, was wirklich da steht. Und das ist genau das Mittel zum Zweck, Stück für Stück hindurchzugehen, Wort für Wort, Vers für Vers, Buchstabe für Buchstabe. Es ist wichtig, genau zu lesen, was wirklich da steht, Stück für Stück das zu lernen und das eigene Gewissen zu prägen. Aber die Leute zu dieser Zeit, die wollten das nicht. Sie meinten, wir kennen das alles schon. Wir wissen alles besser. Genauso wie zur Zeit Jesu, die mit ihm dort diskutiert haben. Wir kennen das ja schon. Wir sind Abrahams Kinder. Uns braucht man nicht zu sagen. Wir sind frei. Waren sie natürlich nicht. Sie waren übrigens unter der Herrschaft der Römer. Und sie konnten gar nicht so, wie sie gerne wollten. Und dadurch kam es dann zu der ganz krassen Aussage von Jesus. Wie sagt er in 8,44, ihr seid Kinder des Teufels. Deshalb handelt ihr so, wie es eurem Vater gefällt. Der war schon von Anfang an ein Mörder und ein Feind der Wahrheit. Die Lüge gehört zu seinem Wesen, denn er ist Lügner schlechthin, ja der Vater der Lüge. Jedes eingestreckte Bild, was wir haben, jedes Bild, was nicht durch das Wort Gottes geprüft ist, ist eine Lüge. Wir leben eine Lüge. Wir leben ein Leben in einer Welt, die so gar nicht existiert. Wir sehen uns selber als Personen an, die wir gar nicht sind. Und wir stellen uns Gott vor in einer Art und Weise, wie er auch wiederum gar nicht ist. Lüge zu leben ist tödlich. Lüge zu leben bedeutet, in der Welt des Gegenspielers zu leben, Satans Welt zu leben, in einer Welt, die er uns gerne vorspielen möchte. Und er weiß ganz genau, wie er uns einwickeln kann. Wenn wir leben wollen, dann ist es wichtig, die Wahrheit zu sehen, so wie Jesus sie wirklich weitergibt. Bedeutet gleichzeitig, Wahrheit zu lieben oder Wahrheit nicht zu lieben. Bedeutet, Jesus zu lieben oder Jesus nicht zu lieben. Den Vater zu lieben oder den Vater nicht zu lieben. Die Stimme des Heiligen Geistes zu lieben oder die Stimme nicht zu lieben. Der Charakter Satans ist, sich selbst über Gott und die Wahrheit zu setzen. Und das ist eben, wie gesagt, auch der Charakter der Menschen, die nicht die Wahrheit kennenlernen wollen. Das Heilmittel. Jesus gibt vor allem im Johannesevangelium immer wieder den Hinweis auf das Heilmittel. Ich werde kurz einen Textpotpourri hintereinander vorlesen, immer nur ganz kurze Abschnitte. Jesus sagt unter anderem, Johannes 14, Vers 15, liebt ihr mich, so werdet ihr meine Gebote halten. Johannes 14, 21, wer meine Gebote hat und hält sie, der ist es, der mich liebt. Johannes 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich in meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Wahrheit und Liebe, Gebote und Liebe schließen sich nicht aus. Sie gehören zusammen. Man kann Jesus nur lieben, man kann ihm nur nachfolgen, wenn man wirklich sein Wort hält. Und wie hieß es direkt am Anfang des Bibelabschnittes, den wir vorhin gelesen haben aus Johannes 8, Vers 31, Jesus sagt dort, wenn ihr an meinen Worten festhaltet und das tut, was ich euch gesagt habe, dann gehört ihr wirklich zu mir. Das klingt alles wie ein Widerhall aus Jesaja 28, nämlich im Positiven. Wort für Wort, Vers für Vers, Stück für Stück, Gebot für Gebot. Es ist wichtig, dass wir ganz genau lesen, ganz genau verstehen, dass wir vergessen, wer wir eigentlich sind, mit welcher Prägung wir auf die Welt kamen, was wir mitgenommen haben und genau lesen, was Gott wirklich sagt. Und am besten im Kopf immer wiederholen, was er gesagt hat, damit wir bei dem bleiben können, was wirklich Wahrheit ist und wir damit eben auch die enge Gemeinschaft mit Gott haben können. Wie sang Chris Roberts? Er sang, ich bin verliebt in die Liebe, vielleicht auch in dich. Das ist ein Rezept für gescheiterte Partnerschaft. Das Ziel in der Beziehung zu Jesus Christus sollte sein, Jesus so zu erkennen, wie er wirklich ist und nicht, wie wir ihn vorstellen. Gott ist kein Demokrat. Er lässt nicht über Wahrheit abstimmen. Gott ist für uns der Maßstab. Mit ihm ausdiskutieren wollen, was wahr oder was falsch ist, was gut oder was nicht gut ist, das ist weder hilfreich noch gut. Es führt uns nirgendwo hin, außer dorthin, wo wir eigentlich nicht sein wollen. Für uns gibt es nur einen einzigen Weg. Und das ist der Weg und die Wahrheit und das Leben in der Person Jesu Christi. Weg, Wahrheit und Leben sind eins und gehören zusammen. Jesus wird ja beschrieben in dem Johannesevangelium als das Wort, das Fleisch wurde, als das Licht, das die Finsternis durchleuchtet. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wir können ihn nur gehen, diesen Weg, wenn wir bereit sind, ihn wirklich so aufzunehmen, wie er ist. Wie heißt es auch in der Offenbarung, Kapitel 14, über die 144.000? Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Und wie heißt es in Offenbarung 12, Vers 17 und 14, Vers 12? Da sind die, da halten die Gebote Gottes. Das ist der einzige Weg, wirklich mit Sicherheit Jesus Christus nachzufolgen und zu verstehen, wer er wirklich ist. Ich wünsche euch, dass ihr offene Augen und Ohren habt, um Jesu Wahrheit zu erkennen, die Gemeinschaft zu ihm zu haben, die eben zum ewigen Leben führt. Lasst uns miteinander noch beten. Herr Jesus Christus, danke dafür, dass du uns offene Augen geben möchtest. Danke dafür, dass du uns das Wort gegeben hast, wo wir immer wieder ganz genau nachlesen können. Hilf uns, wirklich zu verstehen, was darin steht. Hilf uns, wirklich dich zu sehen, wie du wirklich bist. Hilf, dass wir mit dir Gemeinschaft haben und keiner Lüge nachlaufen. Danke dafür, dass du uns hilfst, uns wirklich ganz auf dich einzulassen, vieles hinter uns zu lassen, was Lüge ist oder ein völlig falsches Verständnis von dem, wer du bist. Bitte hilf vielen Menschen in dieser Welt, dass sie die Augen aufgetan bekommen und dass sie deinen Weg gehen mit dir zum ewigen Leben. Habe Dank dafür. Amen.